In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 18. Januar 2018. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland Freiburg. 102,3 MHz durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. 400. Montagsdemo gegen Stuttgart 21, Umstieg 21 wird wahrscheinlicher. Die Stuttgarter lassen nicht locker, dem Modell Stuttgart 21 wird seit langem das Modell Umstieg 21 entgegengestellt. Eine Alternative zur mal es bei Stuttgart 21 auch an willigen Bezahlern mangelt und die Kosten weiter steigen. Matthias von Hermann, Pressesprecher der Parkschützer und für die Kopfbahnhof-Befürworter und Alternativenplanung in telefonischer Verbindung zu Radio Dreieckland. Protest gegen Aktivistinnen der No Border Action Days wegen A5-Blockade. Am Mittwoch, sprich gestern, stand eine Aktivistin der No Border Action Days 2016 in Lörrach vor Gericht. Ihr wird Beihilfe zur Nötigung vorgeworfen, weil sie sich an der Autobahnblockade beteiligt habe. Mathieu in einem Vorgespräch. Groß, größer, Basel, Saint-Louis als Nachbar. Saint-Louis, zu Deutsch St. Ludwig, ist mit rund 20.000 Einwohnern die drittgrößte Gemeinde im Departement Haut-Rhin in der Region Grand Est, bis 2015 Elsass. Neben Lörrach ist Saint-Louis eine der großen direkten Nicht-Schweizer Nachbarstädte von Basel und Teil der trinationalen Agglomeration Basel. Chris Rutschlin berichtet. Zunächst zu den Nachrichten. Praxen bleiben leer. Die Gesundheitsversorgung im Südwesten wird schwieriger. Die Zahl der niedergelassenen Mediziner sinkt. Geht ein Arzt in den Ruhestand, findet sich oft kein Nachfolger. Im Schnitt kommen auf einen Arzt 800 bis 900 Patienten. Schließt ein Hausarzt seine Praxis, wird es eng. Laut der Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung ist jeder dritte Hausarzt in Baden-Württemberg 60 Jahre oder älter. Jeder dritte geht also in den kommenden 5 Jahren in den Ruhestand. Kai Sonntag, der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württembergs, spricht von aktuell 480 offenen Hausarztstellen im Land. In 2-3 Jahren kommt das Nachfolgeproblem auch bei den Fachärzten auf. Die Probleme beim Pflegepersonal und Hebammen sind bekannt. Als Ursache des Ärztemangels wird die geringe Zahl der Studienplätze genannt. Praktisch nur einzelne Abiturienten konnten in der Vergangenheit den Beruf des Arztes wählen. Dann arbeiten 15% aller Absolventen später gar nicht als Mediziner. Neue Arbeitsmodelle mit Teilzeitärzten, Qualifizierung medizinischer Fachangestellter zu Versorgungsassistenten und Assistentinnen, Telemedizin könnte Abhilfe schaffen und den Ärztemangel lindern. Im Notfall ohne Rettungsdienst. In vielen Gemeinden in Baden-Württemberg fehlen bei medizinischen Notfällen die Helfer. Laut einer Untersuchung des Südwestfunks in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz sind 2700 Gemeinden davon betroffen. Die Hilfe lässt aufgrund der langen Anfahrtswege zu lange auf sich warten. Es fehlt im ländlichen Bereich die räumliche Nähe zwischen Rettungsdienst und Patienten. So hatte in Baden-Württemberg nur jeder fünfte Patient die Chance, in 50% der Notfälle einen Rettungsdienst vor der Tür zu haben innerhalb von 10 Minuten. Handwerksbetriebe in Baden-Württemberg auch 2017 mit zu wenig Auszubildenden. Im vergangenen Jahr haben die Ausbildungsbetriebe etwas mehr Auszubildende gefunden als 2016. Mehrere tausend Ausbildungsplätze blieben jedoch unbesetzt. Die Steigerung der Lehrverträge zwischen 2016 und 2017 betrug gerade etwa 1%. 9000 Ausbildungsplätze hatten keine Interessierten gefunden. Die duale Berufsausbildung und das Handwerk insgesamt stünden so vor vielen Herausforderungen. Genannt wurden unter anderem der demografische Wandel, der Trend zu akademischen Berufen, die Digitalisierung oder auch die steigenden technischen Anforderungen. Gewerkschaft IG Metall verliert im Südwesten Mitglieder. 24.000 Neueintritte konnten Mitgliederausfälle 2017 nicht ausgleichen. Die Zahl der Mitglieder sank daher leicht. Zum Ende des Jahres 2017 meldete die Gewerkschaft IG Metall rund 433.000 Mitglieder. Das seien 0,2% weniger als im Dezember 2016. Viele Mitglieder sind gestorben und konnten nicht durch die Neuaufnahme von vor allem jungen Leuten, Frauen und Angestellten kompensiert werden, so lautet eine der Mitteilungen der Landesbezirksleitung vom Dienstag. Bezirksleiter Roman Zistelberger hofft auf eine Eintrittswelle durch den aktuellen Tarifkampf. Züge sind nicht immer pünktlich und der Stuttgarter Bahnhof, der ist alles andere als pünktlich, aber 400 Montagsdemos hier für Stuttgart oder für den Kopfbahnhof und im Prinzip gegen Stuttgart 21. Und heute geht es eigentlich nicht so direkt um Stuttgart 21, sondern ich bin verbunden mit Matthias von Hermann. Und ihr habt bei dieser Montagsdemo eine ganz andere Strategie verfolgt, die eigentlich auch schon länger hier im Raume steht. Das heißt Umstieg 21, ein Riesenkonzept. Und vor allen Dingen mit Umstieg 21 versucht ihr zu beweisen, dass es eben auch anders geht, dass eben Stuttgart 21 nicht unumkehrbar ist oder wie es so schön heißt, alternativlos. Also erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, 400, das ist ja schon eine schöne Zahl, beziehungsweise auch eine traurige Zahl.
Genau.
Das heißt, das ist eine ganze Menge an Montagsdemos, die da abgelaufen sind. Aber inzwischen seid ihr bei Stuttgart 21 angelangt. Was ist Stuttgart 21? Umstieg 21, pardon.
Ja, also bei Stuttgart 21 sind wir noch lange nicht angelangt. Du hast vorher in der Anmoderation auch gesagt, der Bahnhof sei pünktlich, sei unpünktlich, das stimmt so gesehen auch nicht. Der Stuttgarter Hauptbahnhof, so wie er seit Jahrzehnten besteht oder ist einer der pünktlichsten in Deutschland gewesen, bis die Bahn angefangen hat, für Stuttgart 21 dran rumzumurksen. Jetzt ist es so, dass rund um den Bahnhof riesige Baugruben sind, die Bahn aber massivsten Zeitverzug hat, also sie spricht immer von, ich glaube, 3 Jahren Zeitverzug, in Wahrheit sind es aber 5 Jahre. Wenn man mal die kritischen Bauwerke für diesen Tunnelbahnhof anschaut, die sind einfach 5 Jahre im Zeitverzug. Es ist jetzt ja so ungefähr die Hälfte bis 2/3 der Tunnel sind gegraben, aber natürlich noch lange nicht ausgebaut. Auch da gibt es Ideen, was man damit machen kann. Mit den Baugruben selber, da denken immer alle Leute, oh Hilfe, jetzt kann man ja nicht mehr aufhören mit Stuttgart 21, weil ja schon so viel gemacht ist. Nein, es ist erst etwa 1/3 des Geldes ausgegeben. Das heißt, wenn man jetzt aufhört oder umsteigt, wie du ja sagst, kann man erstmal viel Geld sparen. Und zweitens, mit den Baugruben kann man tatsächlich, wie wir uns überlegt haben, sehr viel Sinnvolles tun, um nämlich diesen Bahnhof zu einem riesigen Mobilitätsdrehkreuz umzubauen. Also einen Busbahnhof unter den Bahnhof zu setzen, in diese jetzt bereits ausgehobenen Gruben, da Kurzzeitparkplätze und Fahrradstationen und Leihwägen und alles Mögliche reinzupacken. Man kann mit einer bereits gebauten Brücke südlich von Stuttgart einen S-Bahn-Ringschluss vollziehen, der für 400.000 Menschen, die südlich von Stuttgart wohnen, so im Speckgürtel von Stuttgart, ein Riesengewinn wäre. Also auch hier wäre eine bereits gebaute Brücke sinnvoll zu nutzen, eben in dem Fall für S-Bahnen. Und man kann Gebiete in Stuttgart, die jetzt für Stuttgart 21, vor allem für Baulogistik genutzt werden, für Wohnbau nutzen. Also in Stuttgart ist wie natürlich auch in Freiburg und sonst überall in der Republik große Wohnungsnot. Und hier könnte man mal schnell 1.000 Wohnungen hinstellen. Wenn man Stuttgart 21 jetzt aufhört, ist diese ganze Logistikfläche wirklich schnell nutzbar und bebaubar.
Jetzt gibt es natürlich Leute, die für Stuttgart 21 sind und es immer weiter vorantreiben.
Das sind nicht mehr viele. Das sind nicht mehr viele, die dafür sind.
Ja, das war gerade einfach im Grunde genommen meine Frage. Mhm. Wie ist denn da sozusagen der Stand der Dinge? Oder ich hole es mal ein bisschen weiter voraus. Es ist gemeldet worden praktisch von euch, dass bei der 400. Montagsdemo 4.000 Leute dabei waren. Mhm. Das ist natürlich eine Zahl, die ist einfach eine Null drangehängt bei 400. Das dürfte nicht auf den Punkt gezählt sein. Aber die Polizei, die vermeldet deutlich weniger. Ich glaube, das waren dann irgendwie bei der Polizei zumindest 1.600 Leute, die gezählt haben. Ja, wie also kommen 1400, solche Diskrepanzen zu Sachen?
Ja, das ist immer die große Frage, wie die Polizei auf wirklich so dermaßen wenig Leute kommt. Diese 4.000, also ist so, wir haben Leute, die einfach im Veranstaltungsmanagement tätig sind, die seit Jahren und Jahrzehnten beruflich viele Menschenmengen sehen bei Konzerten, bei Veranstaltungen und deswegen einfach schätzen können, wie viele sind das. Und diese Leute frage ich, wie viele Leute haben wir heute auf der Demo? Und dann habe ich von diesen Leuten unabhängig sogar die gleiche Zahl bekommen diesmal. Und das geben wir dann raus. Das ist nicht so, dass wir, so wie du es jetzt als Gag natürlich gesagt hast, einfach eine Null dranhängen, weil es 400 sind, müssen es 4.000 Leute sein. Wie die Polizei auf ihre Zahlen kommt, ist es bis heute ein Rätsel. Das war aber auch schon 2010 und 2011 das große Thema, dass die Polizeizahlen so dermaßen niedrig und daneben lagen, dass wir damals sogar ein Zählteam aufgestellt haben, die also zu 10, zu 20 oder so im Demozug standen und per Klickzähler wirklich die Leute gezählt haben. Und da haben wir nachweisen können, dass die Polizeizahlen massiv untertrieben sind und dass unsere Schätzungen damals auch recht gut waren, also recht gut mit den tatsächlich gezählten Leuten übereinstimmen. Ich glaube immer, dass das eine politische Sache ist. So eine Polizei hat ja auch einen Innenminister, der da ab und zu mal einen Polizeichef besucht und führende Polizeikräfte und dann vielleicht irgendwie zwischen den Zeilen durchblicken lässt, dass diese Demos ja irgendwie ein Blödsinn sind und dass man da noch ganz wenig Leute hat und so. Also das kann ich mir gut vorstellen. Genau wissen tue ich es nicht. Im Grunde ist es auch egal. Ich glaube, es ist auch bundesrepublikweit bei anderen Demos so, dass die Polizeizahlen immer viel niedriger sind als das, was die Veranstalter angeben. Ich weiß auch, dass es Veranstalter gibt, die bewusst viel zu hohe Zahlen angeben, um eine hohe Zahl raushauen zu können. Das ist das, was wir nie getan haben. Und zwar immer wichtig, eine realistische Zahl rauszugeben an Demonstranten. Und ja, das ist halt so das Spiel über die Jahre.
Jetzt ist auf der anderen Seite die Befürworter, die sinken bzw. werden mit der Zeit nervös. Aber ich möchte auch noch auf eine ganz andere Sache eingehen. In der letzten Woche hatten wir ja die Geschichte mit diesem Filderbahnhof, das heißt mit dem Bahnhof beim Flughafen. Und das ist ja auch der zweite unterirdische Bahnhof, der noch nicht gebaut, noch nicht geplant oder noch nicht baufestgestellt und so weiter ist.
Genau.
Aber da gab es ja auch einen ziemlichen Wirbel, weil es waren praktisch 100 Stops angekündigt und irgendwie ist man da bei 6 jetzt momentan.
Genau.
Und das ist ja, das sind zumindest klare Zahlen, ne? Von 100 auf 6% runterzugehen, das ist ja schon mal eine klare Nummer. Ne?
Genau. Das Interessante dabei ist, dass mit diesem quasi Nicht-Halt am Flughafenbahnhof ja der nächste und wenn nicht sogar der letzte und das letzte große Argument für Stuttgart 21 in sich zusammenfällt. Das war immer im Land die Argumentation, warum man Stuttgart 21 braucht und warum die Neubaustrecke da oben rumlaufen muss, weil man ja unbedingt schnell zum Flughafen kommen will und weil man unbedingt auch aus Ulm schnell zum Flughafen kommen will. Ich weiß nicht, warum jetzt die Ulmer alle fliegen wollen. Ich weiß nicht, wie es mit den Freiburgern ist. Die haben dann keinen direkten Anschluss an den Flughafen. Das sind alles so, eigentlich sind alles so Halb- und Scheinargumente, aber es wurde immer als Argument vor sich hergetragen. Ursprünglich hat der frühere Ministerpräsident Erwin Teufel diese Flughafennummer überhaupt erfunden und in Stuttgart 21 eingebracht. Und jetzt hat die Bahn eben aufgrund einer Nachfrage eines glühenden Befürworters im Übrigen, also Herr Rivoire, Landtagsabgeordneter der SPD aus Ulm, hat da nachgefragt und der ist einer der glühendsten Befürworter für Stuttgart 21, wo ich glaube, dass der selber persönlich Dreck am Stecken hat und deswegen an dem Projekt so hängt. Und dadurch kam das überhaupt erst raus. dass das Verkehrsministerium dann zugegeben hat, ja, also ist es doch, die Bahn plant das doch so nicht. Da denke ich auch, lieber grüner Herr Verkehrsminister, sagt es doch einfach mal früher und von dir aus, statt darauf zu warten, dass irgendwer mal nachfragt. Aber jetzt ist es raus, dieser Flughafenbahnhof ist von der Bahn geplant zumindest nichts wert. Meine Vermutung ist ja sowieso schon lang, dass die Bahn aus Kostengründen das Ding irgendwann ganz streicht und dann das Land groß aufschreit und halt dann doch mehr zahlen will. Und auf so eine Nummer darf man sich natürlich nicht einlassen, zumal der Bahn, der Flughafen per Express-S-Bahn vom Stuttgarter Kopfbahnhof schnell erreichbar wäre. Da bräuchte man keine neuen Gleise, man bräuchte keine Planfeststellung, man bräuchte nichts dergleichen, man bräuchte nur ein paar S-Bahn-Züge und ein paar Lokführer, die in, ich glaube, 20 Minuten mit einem Halt unterwegs am Flughafen wären. Und das wäre ein wirklicher Gewinn, den könnte ich von heute auf morgen machen, den könnte ich schon seit 20 Jahren machen im Übrigen. Stattdessen soll ein Tunnel gebaut werden, der teuer ist und dann erst kein Zug hält. Das ist widersinnig, das ist total widersinnig.
Okay, wir haben 400 Montagsdemos und es werden wohl noch einige werden. Wir werden uns garantiert noch ein bisschen zu dem Thema unterhalten. Ja. Die Befürworter zumindest nehmen ab, die Probleme nehmen zu und es gibt halt eben immer noch die alten Argumente dafür bzw. dagegen. Und die Dagegenargumente scheinen mit der Zeit eben auch hier kräftig zuzunehmen.
Der konkrete Vorwurf ist die Beihilfe zur Nötigung. Also es wurden quasi Menschen genötigt, an der Grenze zu warten und sich unter anderem mit dem Thema Flüchtlingspolitik zu beschäftigen, während sie gewartet haben.
Ja. Was wird ihr persönlich zugeschrieben wegen dieser Beihilfe? Was sollte sie konkret gemacht haben?
Die Aktion an sich war ja eine Aktion von ganz vielen Menschen. Also es gab eine Sitzblockade auf der Autobahn, es gab verschiedene Banner, die aufgehängt wurden und es gab eine Kletteraktion von der Brücke. In dem Zusammenhang wird dir eben diese Beihilfe zur Nötigung vorgeworfen.
Warum wird gerade ihr allein das vorgeworfen, wo doch viele Menschen dann beteiligt waren?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also es gibt verschiedenste Leute, die auch Strafbefehle erhalten haben. Das ist jetzt einfach der erste Prozess und es ist ein bisschen unklar, warum das diese Person jetzt im Speziellen trifft. Also da wird es im Fall wird es dann noch mehrere Prozesse geben. Das ist so der erste öffentliche Prozess für diese Aktionstage.
Waren Vorkehrungen getroffen worden, damit die Blockade nicht zu Unfällen auf der Autobahn führt?
Also das ist natürlich völlig klar, dass die Menschen, die das da gemacht haben, sich da Dinge überlegt haben. Es wurde kein fließender Verkehr gestoppt. Das ist ja so, dass da die Grenze direkt ist und am Ende wurde das ja auch am Ende von der Polizei gestoppt, bevor da sich Leute auf die Straße dann begeben haben. Das war jetzt in keiner Weise irgendwie gefährlich. Das war am Ende ein Stau und der Vorwurf ist tatsächlich, dass diese Leute nicht weiterfahren konnten. Genau, diese Grenze nicht passieren konnten.
Ihr habt eine Einladung zur Prozessbeobachtung verschickt mit der Überschrift, die Grenze nicht passieren zu können ist Nötigung, je nach Pass. Was meint ihr damit?
Das ist ja so ein bisschen das Witzige oder das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger von der Aktion gewesen. Also man muss dazu sagen, diese No Border Action Days und dieser Wunsch, aktiv zu werden und da auch mit vielleicht einer etwas radikaleren Aktion irgendwie Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Das ist entstanden, als die Balkanroute geschlossen wurde. Es wurden quasi massenhaft EU-Außengrenzen beziehungsweise die vorgelagerten Grenzen wurden halt geschlossen für Menschen, die eben einen falschen Pass hatten. Und ich meine, da kann man so leicht auf seiner Couch sitzen und sagen, jo gut, ich meine, die sollen ja da bleiben, wo sie sind und so. Während man sich dann am nächsten Tag ins Auto setzt und mal kurz in die Schweiz fährt zum Skifahren oder in den Urlaub fährt oder aus wirtschaftlichen Gründen vielleicht in der Schweiz arbeitet, weil es da besser Geld gibt und dann zurückfährt. Genau, und das war so ein bisschen die Parallele, die wir da ziehen wollten. Ich meine, das war ja ein symbolischer Akt. 2 Stunden haben die Leute dort warten müssen und das ist natürlich kein Vergleich zu Menschen, die irgendwo über Grenzen nicht kommen, deren Existenz bedroht sind, deren Familien zerstreut sind, das ist natürlich überhaupt kein Vergleich, aber das war so ein bisschen der Ansatz, ne, von der Aktion. Wir wünschen uns natürlich, dass Menschen zu dem Gerichtsprozess kommen. Ich meine, wir wollen den Prozess ja auch nutzen, wir haben die Aktion ja nicht zum Spaß gemacht, sondern wir haben sie tatsächlich gemacht, um Aufmerksamkeit zu machen auf ein Thema, was uns wirklich am Herzen liegt. So, es sind einfach die riesengroße Ungerechtigkeiten, die passieren auf unserer Welt. Deswegen wünschen wir uns, dass durch diesen Prozess sich natürlich Leute wieder Gedanken zum Thema machen. Also zum Thema gleiches Recht für alle im Prinzip. Also wieso können wir Grenzen passieren einfach so und wieso wird es anderen Menschen verwehrt, so quasi per Geburtsrecht.
Wie zuversichtlich geht ihr in die Gerichtsverhandlung?
Na, zuversichtlich, was das Rechtliche angeht. Nötigung ist schon eine nicht so leicht zu beantwortende Sache. Eigentlich gehe ich da sehr zuversichtlich rein, weil für meinen Begriff diese Nötigung nicht stattgefunden hat, weil es da einfach genug Ausweichmöglichkeiten gab, auch für die Autofahrer. Und sowieso das mit der Beihilfe von einer Person, die im Prinzip unbeteiligt auf einer Brücke stand. Da bin ich recht zuversichtlich, wobei das auch nicht das ist, was mich tatsächlich bewegt. So das Thema, was mich ja bewegt, ist unsere Flüchtlingspolitik. Und da bin ich alles andere als zuversichtlich. Also ertrinken immer noch weiter Menschen im Mittelmeer, in Griechenland erfrieren die Menschen in den Camps, weil sie nicht weiterkommen. In Libyen werden die Leute versklavt und vergewaltigt und ja, da bin ich nicht sehr zuversichtlich.
Gehen wir nach Frankreich, das heißt genauer gesagt zu Chris. Servus Chris, salut.
Bonjour, bonjour de Saint-Louis en Alsace.
Du warst bei der Begrüßung und zwar in Saint-Louis dabei, das heißt Jahresbegrüßung des Bürgermeisters. Saint-Louis, das ist ja im Elsass da drüben, da praktisch im Rheinknie, im Eck oder ja, genau gesagt auf der anderen Seite drüben. Was hat denn der Bürgermeister hier zu sagen über dieses Dreiländereck?
Ja, der Monsieur Soleil, der Jean-Marie, der ist ja da in der großen Agglomeration Basel ganz schwer im Rennen mit seinem großen Euro-Airport. Den mussten ja die Basler quasi auf französischen Boden setzen, weil Basel hat ja den Platz gar nicht. Und von daher ist schon einiges immer am Laufen in diesem Dreiländereck, weil der Airport ist natürlich ein Schwergewicht. Und da ist für den Herrn Jean-Marie Soleil klar, es geht weiterhin um eine Reduzierung der Lärmemissionen. Und man freut sich aber, wie das Projekt da gedeiht. Das ist ja einer der größten Arbeitgeber im Südelsass. Da profitiert das Elsass ganz groß an dem Deal mit Basel. Die Schweizer bringen das Geld und haben dann ihren Flughafen. Und die Franzosen geben den Boden und haben dann viele Arbeitsplätze. So ist eigentlich dieses binationale, weltweit einmalige Programm von diesem Euro-Airport.
Ich dachte eigentlich immer, dass wir Freiburger auch ein bisschen mit dran beteiligt sind. Zumindest gibt es aus Freiburg diesen Airbus Shuttle und der ist ja schon damals vor x Jahren über die Grenze rübergerast, als an der Grenze noch die Zöllner gestanden haben. Hat der Bürgermeister Follier da auch irgendwie drauf Bezug genommen, dass eben auch hier Freiburg bzw. den badischen Teil da mit im Boot drin sitzt?
Nee, das ist immer ganz, also von der Entente Franco-Allemande in Bezug auf diesen Flughafen habe ich noch nie was Schwergewichtiges gehört. Da sind wirklich, die Schweizer haben dann manchmal Krach mit den Franzosen, wenn es ums Arbeitsrecht geht, weil die Schweizer managen das Ding ja und dann kommen die Franzosen mit ihrem Arbeitsrecht, mit dem Französischen. Nee, da werden schon große Kämpfe hinter den Kulissen gefochten. Aber was halt die Deutschen am meisten so zu spüren bekommen, ist das Thema mit dem Lärm und der Schmutz, ne, den natürlich so ein großer Flughafen entfacht.
Richtig, ich hatte hier auch Probleme mit dem Lärm. Mein Kollege hat gesagt, er will fliegen und jetzt mache ich ihm ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Ich meine, das Problem, Airport ist ja ein bisschen weit weg von Freiburg. Da hören wir nicht so viel davon, sprich auch nicht so viel vom Lärm davon. Wie ist denn der Lärm in Basel, beziehungsweise wie sind da sozusagen die Stimmung in der Richtung, denn die haben den Lärm direkt an den Ohren.
Ja, es ist halt einfach immer die Thematik für diese Betroffenen der Autoritäten im Südelsass, heißt es halt, die Leute bauen sich ihr Häuschen unter der Startbahn und nachher machen sie riesen Demonstrationen. Ich meine, für den Protest, das fällt ja den Französinnen und Franzosen nicht schwer, die hauen schon gern mal schnell richtig auf die Pauke. Die haben ja andere Demonstrationseifer und Protestkräfte, wie manchmal, wie wir sie in Deutschland vermissen würden.
Und ja, das ist halt denen ihr Motto. Die sagen, du, wenn ich mir mein Häuschen baue unter der Startbahn, dann was soll ich denn dann jammern über den Lärm?
Dann werden sich die Nachbarn auf jeden Fall nicht beschweren, wenn abends mal ein bisschen lauter Musik gemacht wird.
Ja, so könnte man sehen. Aber ich meine, der Sölle ist natürlich nicht nur des Lobes für diese neue Macron-Regierung. Und das hat natürlich auch mit dem Personenkarussell in der Region Grand Est zu tun. Aber man muss Macron zugutehalten. Er hat jetzt einen Riegel vorgeschoben bei dieser Ämterhäufung, dass einer Bürgermeister ist, dann im Departement Chef ist und in anderen Präfekturen überall dann in den Chefämtern rumtanzt. Und diese Ämterhäufung ist abgestellt und das tut natürlich jetzt viel Personal in Bewegung bringen. Und jetzt beklagt halt der Sölle, dass da plötzlich überall Leute auftauchen, die nicht so diese Erfahrung haben. Aber diese Reformen sind notwendig, das hat auch Sölle selber noch formuliert bei seinem Neujahrsempfang in Saint-Louis. Und man muss dieser Macron-Regierung einfach zugutehalten, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. In Frankreich ist wieder ein Wind des Optimismus zu spüren, das war ja vorher gar nicht. Nur Sölle, der natürlich ein verwaltungsinterner, sehr guter Kenner ist, der sagt, die großen Projekte haben ja eigentlich die Sozialisten angestoßen. Schon, man kann ja nicht von heute auf morgen einen Schnellschuss lancieren. Und was die Sozialisten vor 5 Jahren schon begonnen haben, das ist jetzt quasi, was Macron mit seinen Leuten kann realisieren. Und da halt muss er gegen diese Proteste gehen. Aber ihm gefällt die finanzielle Situation nicht. Er sagt halt, wenn die Taxe d'habitation, diese Wohnsteuer wegfallen soll bis 2020, wo kommt denn dann das Geld her? Das ist eine Wohnsteuer, das zahlt Eigentümer und Mieter in Frankreich. Das ist ein ganz großer Posten. Und das Geld ging immer an diese Kommunen. Er macht sich halt Sorgen um diese finanzielle Situation und er sagt auch realistisch, 13 Milliarden haben die französischen Kommunen verloren in den letzten 3 Jahren. Das ist ein Haufen Geld, wo die nichts mehr bauen können. Und umso mehr freut sich natürlich dieser Stadtchef Jean-Marie Sölle, dass er die ganze Reception de Nouvel An mit ihren 600 Gästen konnte in der Stadthalle, dem neuen Forum, ausrichten. Mit 13,3 Millionen Euro war das die größte Investition, die man in dieser 21.000 Einwohnerstadt in den letzten 3 Jahren getätigt hat. Und dafür braucht es natürlich Planungssicherheit, sagt er. So eine Stadt mit 13 Millionen, die muss planungsmäßig einen langen Vorlauf haben. Und das ist eine Sorge, die jetzt eben Sölle hat. Aber was ihm natürlich gefällt, das Highlight in dieser Agglomeration Basel, das ist diese Tram, die Saint-Louis jetzt bekommen hat, die da jetzt von Basel rausfährt in dieses Saint-Louis. Und da gibt es auch eine riesen Stadtumgestaltung jetzt durch diese Tram. Das zieht enorme Investitionen nach sich. Das ist ja wie mit Weil am Rhein, die bekamen die Tramlinie 8 für viele Millionen. Das ist eine Die Agglomeration Basel, also Basel gibt da auch viel Geld. Das machen ja nicht diese deutschen und französischen Kommunen alleine. Aber Basel hat ein ganz klares Nachhaltigkeitsprojekt. Die wollen die Autos nicht mehr sehen von den Pendlern in der Stadt. Und dann sagen sie halt, dann müssen wir auch investieren. Wie kriegen wir die ganzen Arbeitskräfte in die Stadt und raus aus der Stadt? Und da machen die Basler konkrete Verkehrspolitik. Also da muss man diese Situation loben im Dreiländereck. Wenn sie auch in anderen Ecken im Schulbereich total wie in der Wüste zugeht, aber im Bereich Verkehr mit der S-Bahn und mit der Tram, da probieren die wirklich, da stellen die was auf die Beine.
Okay, das heißt, du hast schon einen Einblick gegeben, sprich Basel greift um sich nicht nur nach Lörrach, sondern auch ins Elsass hinein und ist irgendwo immer mit dabei. Und Vollier hat sicherlich hier entsprechend in diesem Jahr noch das eine oder andere vor. Chris, ich sage einfach mal danke für die Infos.
Ja, und au revoir aus dem Elsass.
Und
à la prochaine.
Merci, ciao.
Ciao.
Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Heute am Donnerstag, 18. Januar 2018.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.